Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ich glaube, es muss noch mehr passieren, um wirklich auch zwischen Naturwissenschaften und Sozial- und Geisteswissenschaften Brücken zu bauen und wirklich eine holistische Perspektive auf viele der Probleme zu entwickeln, weil es eben um so eine grundlegende Transformation unserer Lebenswelt geht.
Sagt Lisa Herzog, Professorin am Zentrum für Philosophie, Politik und Ökonomie der Universität Groningen.
Und da braucht es diese unterschiedlichen Perspektiven und da braucht es auch das, was die Geistes- und Sozialwissenschaften besonders einbringen können, also auch das Bewusstsein um die subjektiven, symbolischen Bedeutungen, die Dinge für Menschen haben und auch eben die Frage nach den Werten und ethischen Prinzipien, um die es dabei geht.
Diese Werte und Prinzipien, um die es geht, haben Sozialwissenschaftler jetzt in einem Sammelband zusammengetragen. Jenseits von Corona heißt das Buch. Dabei wird klar, dass es eine Rückkehr zu einem Weiter-so wie vor der Krise nicht geben wird. Die Pandemie hat unsere globalen Verflechtungen und Abhängigkeiten überdeutlich sichtbar gemacht. Und das gilt nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für den Klimaschutz. Dörte Hinrichs hat mit Kultur- und Sozialwissenschaftlern gesprochen. Sie befragt nach den derzeitigen Herausforderungen, aber auch nach einer Welt jenseits von Corona. There is a crack in everything. That's how the light gets in.
Der Riss in allem, der das Licht hineinlässt. Er ist durch die weltweite Erfahrung der Corona-Pandemie überdeutlich geworden. Eine Krise, die zu ihrer erfolgreichen Bewältigung nicht nur die Expertise von Virologen und Epidemiologen erfordert, sondern auch die zahlreicher anderer Disziplinen. Sie können helfen, Wahrnehmungslücken zu füllen, blinde Flecken zu entdecken oder auch nur längst Bekanntes neu zu erhellen. Auf globaler wie auf individueller Ebene. So beobachten Sozialpsychologen bei uns ganz typische menschliche Reaktionsmuster, seitdem das unberechenbare Virus SARS-CoV-2 unseren bisherigen Alltag radikal verändert hat.
Die Spannweite reicht gleichsam von besonnener Sorge für sich und andere und solidarischen Umgangsweisen bis hin zu Bagatellisierung, Verleugnung oder komplementär überbordenden Angstreflexen oder auch Entlastung gewissermaßen durch Konstruktion von Schuldigen.
Sagt Vera King, Professorin für Sozialpsychologie und Soziologie an der Universität Frankfurt am Main und geschäftsführende Direktorin des Sigmund Freud Instituts.
Das ist etwas, was ganz typisch ist, was man ja auch aus der Geschichte kennt von früheren Seuchen und Pandemien. Dazu gehört zum Beispiel auch das Aufbegehren gegen staatliche oder medizinische Akteure, die den Gesundheitsschutz steuern oder übergreifend verantworten. Auch das ist eine typische Reaktion, die auch etwas zu tun hat mit der Ungewissheit, in der sich alle bewegen, die schwer zu ertragen ist. Also es tritt ja immer wieder sehr eindrücklich hervor in den Reaktionen, wie zum Beispiel die Ohnmacht angesichts eines unsichtbaren Virus, das potenziell jeden anderen zur Bedrohung werden lässt, in Aggression übergeht, und zwar Aggression, die dann auf Sichtbares, Identifizierbares verschoben wird.
Der Zorn über die Ohnmacht und Ungewissheit äußert sich zum Beispiel in Verschwörungserzählungen von bösen Mächten oder Fremden, die das Virus ins Land bringen, so Vera King, oder als
die Aggression gegen die sich nicht adäquat verhalten, die verantwortungslose Jugend, die egozentrischen Eltern.
Solange die Gefahr der Infektion mit SARS-CoV-2 weltweit noch gegeben ist, ist auch die oft verdrängte Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit virulent. Unsere Verletzlichkeit und die Begrenztheit unseres Lebens werden uns stärker bewusst. Wir müssen uns mit der Unverfügbarkeit der Lebenszeit arrangieren. Damit, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben können und dennoch handlungsfähig bleiben. Der Club of Rome hat schon vor einem halben Jahrhundert die Grenzen des Wachstums verkündet. Die begrenzten Ressourcen werden verschlissen und damit die ökologische Lebensgrundlage unserer Nachkommen aufs Spiel gesetzt. Vera King sieht dahinter ein kulturelles Muster, das sie ewigen Aufbruch nennt. Die Herausforderung besteht nun darin, Grenzen zu akzeptieren und Krisen zu antizipieren.
Also Stichwort die ökologischen Krisen, die Klimakrise. Und hier hat eben die Corona-Krise etwas sozusagen in Frage gestellt. Also dieser ewige Aufbruch ist in einem ganz konkreten Sinne gar nicht möglich. Der Lockdown ist sozusagen geradezu das Gegenbild dazu. Und da entsteht jetzt eine enorme, könnte man sagen, Erschütterung in einem kulturellen Sinne, die noch tiefer geht, glaube ich, als jetzt nur die Unzufriedenheit über das, was jetzt alltäglich nicht mehr so ohne weiteres möglich ist.
Durch die Corona-Krise werden auf verschiedenen Ebenen alte Gewissheiten in Frage gestellt. Gleichzeitig kommt bisher Ausgeblendetes plötzlich in den Fokus.
Viele von uns erleben, dass sich die Arbeitswelt sehr verändert hat. Für diejenigen, die nur noch digital arbeiten, ist auf einmal das Homeoffice so die eigene kleine Welt und man merkt, was da auch fehlt im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen. Und andererseits sind viele derjenigen, die jetzt weiterhin ihrem Beruf nachgehen müssen, zu systemrelevanten Gruppen erklärt worden.
Sagt Lisa Herzog, Professorin am Zentrum für Philosophie, Politik und Ökonomie der Universität Groningen.
Eine Sache, die sehr deutlich geworden ist, das ist, dass viele Formen von Arbeit, die eben ständig von Neuem ausgeführt werden müssen, in der Pflege, in der Logistik, bei der Versorgung mit Lebensmitteln und so weiter, dass die keinen besonders hohen gesellschaftlichen Stellenwert haben und auch selten so ins Rampenlicht rücken, aber wir eben doch substanziell davon abhängig sind, dass sie ausgeführt werden. Und das wirft natürlich schon Fragen danach auf, wie gehen wir damit um, dass unterschiedliche Berufsgruppen so unterschiedlich gut bezahlt werden, aber auch so unterschiedlich hohes Prestige haben.
Die Philosophin und Ökonomin erkennt in der menschlichen Arbeit mehr als einen Faktor im Produktionsprozess, der einzig auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Die neoliberale Marktlogik sieht sie als überholt an.
Die Krise war einfach nochmal so ein Moment, in dem so ein Schlaglicht geworfen wurde auf all diese Verhältnisse. Die Tatsache, dass es da zum Beispiel Leute gibt, die als scheinselbstständige Lieferanten ganz wichtige Funktionen erfüllen, aber eben kaum Mitsprachemöglichkeiten haben bei der Gestaltung ihrer Arbeitsverhältnisse. Oder dass andere sehr, sehr schlecht bezahlt werden, obwohl ihre Arbeit wirklich andere Menschen am Leben hält, in der Pflege zum Beispiel.
Damit bei den Entscheidungen für künftige Weichenstellungen nicht nur Ökonomen, sondern auch Sozialwissenschaftler gehört werden, hat Lisa Herzog kürzlich ein Manifest mit initiiert. Über 3000 Wissenschaftlerinnen von 600 Universitäten setzen sich darin für eine demokratischere und nachhaltigere Arbeitswelt ein. Konkret fordern sie
mehr Mitsprache, Demokratisierung, dann eine Dekommodifizierung, also ein Abschwächen der reinen Marktkräfte in Bezug auf die Arbeitswelt bis hin zur Möglichkeit einer staatlichen Jobgarantie. Und drittens, und das ist was, was bei der ganzen Corona-Diskussion ja oft so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, wir müssen uns auch die Frage stellen, wie die Arbeitswelt kompatibel gemacht werden kann mit einer klimafreundlicheren Wirtschaft. Denn diese Krise geht ja nicht weg, nur weil wir gerade noch eine andere Krise obendrauf haben.
Es geht unter anderem darum, Strukturen gelebter Solidarität und Verantwortung zu etablieren. Deshalb plädiert Lisa Herzog etwa dafür, das Modell der Genossenschaften zu stärken.
Das Schöne an Genossenschaften ist eben, dass da ein Unternehmen denjenigen, die darin arbeiten, selbst gehört. Die haben volle Abstimmungsrechte. Sie tragen natürlich auch das Risiko. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein Modell, das für alle Industriezweige gleichermaßen geeignet ist. Aber ich denke, in sehr vielen Bereichen könnten Genossenschaften wirklich einen Schritt vorwärts sein.
Dabei könnte man sich hierzulande zum Beispiel durchaus von Projekten in anderen Ländern inspirieren lassen.
Was im Moment in den USA ausprobiert wird und wo es schon die ersten wirklich tollen Erfolgsgeschichten gibt, das ist das Modell der Genossenschaft auf Plattformfirmen anzuwenden. Also zum Beispiel solche Dienstleistungsbetriebe, wo man sich stundenweise Putzkräfte oder sowas mieten kann. Das lässt sich auch als Genossenschaft derjenigen, die da drin arbeiten, organisieren. Und dann können die eben selber bestimmen, wie läuft die Preisgestaltung, was passiert mit den Daten, wie geht man damit um, wenn einzelne Mitglieder vielleicht mal nicht so viel leisten können, fliegen die sofort raus oder können die trotzdem an Bord gehalten werden. All diese Fragen werden dann von den Arbeitenden selber entschieden. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Modell und verfolge ich mit viel Interesse, wie sich das entwickelt.
Der Blick über den eigenen Tellerrand jenseits nationaler Grenzen gehört zum klassischen Aufgabengebiet der Globalhistoriker. Sie schauen zum Beispiel, wie andere Regionen der Welt in der Vergangenheit mit Pandemien umgegangen sind und inwieweit dieses Erfahrungswissen nun bei SARS-CoV-2 aktiviert werden kann.
Über Europa hinaus zu denken, führt uns nach Asien. Und da wäre die Antwort auf die Frage, warum in einigen asiatischen Ländern, natürlich nicht in allen, wir wissen, dass Indien, auch Indonesien, nicht sehr erfolgreich waren im Umgang mit der Pandemie, aber in Südkorea, in Taiwan, in China, in Vietnam. Dort hat man unmittelbar zeithistorisches Erfahrungswissen aktivieren können, nämlich das der SARS-Epidemie von 2003, 2004, die wir hier nur aus der Distanz wahrgenommen haben, die aber eine große Gefährdung im asiatischen Raum darstellte, dann relativ erfolgreich und schnell eingedämmt werden konnte.
Sagt Jürgen Osterhammel, emeritierter Professor für Globalgeschichte an der Universität Konstanz.
Und das hat dazu geführt, dass die Alarmglocken in diesen Ländern relativ früh anschlugen, als die ersten Nachrichten über Infektionen offensichtlich ähnlicher Art auftraten. Da haben dann Länder wie Vietnam gewissermaßen ihre SARS-Pläne aus der Schublade gezogen, aktualisiert und innerhalb weniger Tage umgesetzt.
Alle Kontakte der ersten Infizierten wurden penibel nachverfolgt und in Quarantäne geschickt, die Grenzen geschlossen und viel getestet. Masken tragen gehört aufgrund der Luftverschmutzung ohnehin zum Alltag in Vietnam. Und ein witziger Videoclip präsentierte das richtige Händewaschen als Tanzchallenge. Mitte November gab es 1281 bestätigte Covid-19-Infektionen. 35 Infizierte starben. Die vergleichsweise positiven Erfahrungen einiger asiatischer Länder mit der Pandemieeindämmung habe man hierzulande allzu pauschal abgetan, kritisiert Jürgen Osterhammel.
Man hat die Erfolge vielleicht zu sehr im Blick auf die Volksrepublik China, die natürlich ein sehr unangenehmes totalitäres System ist. Die Erfolge der Unterdrückung in Ländern wie Südkorea und Taiwan, die Demokratien sind, zu stark abgebucht unter asiatischem Autoritarismus oder der Gefügigkeit von Bevölkerungen, die nicht tief in Demokratie verwurzelt seien gegenüber obrigkeitlichen Verfügungen.
Die Globalgeschichte untersucht auch die Geschichte von Globalisierungsprozessen, nimmt die Wechselwirkungen über große Räume in den Blick. Die Pandemie wirft dabei ein Schlaglicht auf Globalisierungsprozesse, die auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ablaufen. Jürgen Osterhammel nennt ein Beispiel.
Das eine wäre, dass sich in den letzten Jahrzehnten ökonomische Globalisierungsprozesse und Verdichtungen der internationalen Kommunikation natürlich dramatisch intensiviert haben. Auf der anderen Seite hat es kaum Fortschritte in Global Governance gegeben, also in politischer Integration, in der koordinierten Lösung von Menschheitsproblemen. Man sieht es an der Klimaherausforderung zwischen den Staaten. Also die politische Globalisierung ist im Vergleich zur ökonomischen weit im Rückstand geblieben.
Hier setzt auch die Transformationsforschung an. Sie sucht Muster in Umbruchphasen, verfolgt einen historisch-systemischen Ansatz, der die derzeitige Corona-Krise im Kontext anderer Krisen und Entwicklungen betrachtet.
Ich finde gerade die Stimme, wir müssen jetzt wirklich was sehr anders machen, ist so laut wie lange nicht.
Sagt Maya Göpel, Politökonomin, Honorarprofessorin für Nachhaltigkeit an der Universität Lüneburg und wissenschaftliche Direktorin vom New Institute, einer neuen Denkfabrik in Hamburg.
Wir müssen uns wirklich darum bemühen, was sind die globalen Kooperationen und Abmachungen, mit denen wir jetzt auch tatsächlich Krisenbekämpfung hinbekommen. Und deshalb ist es so wichtig, finde ich, die Brücke zu schlagen zwischen denen, die sagen, wir müssen die Wirtschaft stärken und denen, die sagen, ja, aber es ist nicht egal, welche Wirtschaft, weil sich daraus mit auch abzeichnen wird, ob wir weitere Risiken aufstauen oder ob wir es wirklich schaffen, diese langfristig bekannten Probleme auch zu lösen, indem wir neue Technologien, neue Produkte, neue Mobilitätsstrukturen, andere Formen Messen zu gestalten, andere Formen Lebensmittel zu generieren, durch diese Kofinanzierung zwischen Staat und Markt ja auch einfacher vorbereiten und verbreiten können.
Die Nachhaltigkeitsforscherin fragt nach dem großen Plan, der hinter den wirtschaftlichen Rettungspaketen steckt, nach den Bedingungen, die an einzelne Maßnahmen geknüpft sind.
Man nennt es immer Konditionalitäten und es wird dann als etwas Einschränkendes dargestellt, aber es sind ja eigentlich Ermöglichungen. Also wenn ich sage, wo ist dein Dekarbonisierungsplan, Lufthansa? Du weißt sowieso, dein Geschäftsmodell war angezählt. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, die wir uns gesetzt haben, dann ist die Idee, dass jedes Jahr nochmal 5% Zuwachs in den Flugrouten dann deine Shareholder glücklich macht, halt einfach auch nicht realistisch. So. Und deshalb ist es klar, dass das Geschäftsmodell sich ändern muss. Wo ist der Plan? Wo wollt ihr sein in 10 Jahren? Und dann kommt eben auch eine Kofinanzierung vom Staat ja eigentlich als etwas sehr Ermöglichendes.
Der Wiederaufbau der Weltwirtschaft könnte dafür genutzt werden, die nötige Transformation hin zur Klimaneutralität zu beschleunigen. Denn Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz. Und dafür setzen sich nicht nur Wissenschaftler wie Scientists for Future ein, die Maya Göpel mitgegründet hat.
Hat mich ziemlich beeindruckt im Mai. Aus der Ärzteschaft, aus der Pflegerschaft gab es ja eine Unterschriftenaktion, die 40 Millionen dieser gesundheitspraktizierenden Menschen an die WHO herangetragen haben. Wenn ihr menschliche Gesundheit schützen wollt, seht zu, dass ihr die Ökosysteme schützt. Also einmal mit dem Übersprung des Virus. Das zweite ist natürlich, dass Corona-Risikopatienten typischerweise die sind, die viel Luftverschmutzung eingeatmet haben, deren Lunge dadurch beeinträchtigt ist, die durch Fehlernährung mit Diabetes etc. durch rumplagen müssen. Also das heißt, die physische Gesundheit der Menschheit ist ganz direkt mit der Gesundheit der Ökosysteme verbunden.
Die aktuelle Krise erfordert ein Umdenken auf verschiedenen Ebenen. Ein weiter so wie bisher wird langfristig kein Erfolgsmodell sein. Viele Erkenntnisse sind längst da. Fertige Pläne liegen in den Schubladen.
Ich glaube, das ist der allerwichtigste Lernprozess wahrscheinlich für alle. Zu sehen, wenn der politische Wille da ist, lässt sich sehr viel in sehr kurzer Zeit auch anders machen. Ein Kooperieren wirklich über alle Ressorts hinweg, das ist ja auch etwas, was die Nachhaltigkeitsforschung lange darum bittet. Wir müssen die Ressourceneffizienzstrategie, die in einem Umweltministerium primär bearbeitet wird, mit der Rohstoffstrategie, die in einem Wirtschaftsministerium primär bearbeitet wird, natürlich zusammendenken. Und diese Form von Kooperation über Ressorts hinweg, das ist für mich der ganz, ganz große Lernprozess.
Jenseits von Corona, unserer Welt nach der Pandemie. Dörte Hinrichs sprach mit einigen der Autoren des Buches. Der von Bernd Kortmann und Günther Schulze herausgegebene Band ist im Transkriptverlag erschienen.